Ich habe die letzten Predigten, als wir in Urlaub waren, einen Teil davon schon ins Netz gestellt und habe mir den natürlich dabei auch angehört. Und ich habe gemerkt, meine Kollegen haben ziemlich oft über Glauben gesprochen. Und in die gleiche Kerbe haue ich heute Morgen auch. Und zwar Glauben, prüfen und erneuern. Ich habe eben von Urlaub gesprochen. Ich war nach unserem Frankreich-Urlaub mit Ingrid, war ich noch mit meinen Kollegen in Arendsee vorletzte Woche, ein paar Tage lang. Und wir lieben es zu diskutieren unter Pastoren. Ja, da brauchen wir uns keine Gedanken machen, theologisch oder nicht, oder ob wir irgendjemand damit dann irgendwie, also wir lieben es zu diskutieren. Und wir sind dabei durchaus nicht immer einer Meinung. Amen, kann man sagen, ja, genau. Und das wird dann manchmal auch ein bisschen hitzig, genau. Und ja, ich vertrete natürlich meine Meinung und ich bilde mir meine Meinung von dem, was ich mitkriege, was ich höre, aus den Medien. Und mein Gegenüber, und ich sage jetzt nicht, wer das war, es war nicht Knut, das kann ich schon mal sagen, der war nämlich auch mit, es war nicht Knut, aber mein Gegenüber, wenn der eine völlig andere Überzeugung vertritt, und die auch belegen kann, dann komme ich ins Zweifeln. Ist meine Meinung denn wirklich richtig? Was stimmt denn nun? Und da ich meinen Freund für glaubwürdig halte und ich weiß, dass er sich mit vielen Themen sehr viel intensiver beschäftigt als ich und auch recherchiert, ob das wahr ist oder nicht, da frage ich mich tatsächlich da so, ist das, was ich bisher gedacht habe, wahr? Oder ist das wahr, was er sagt? Und ich hielt bisher die Medien, von denen ich so meine Meinung bilde, für glaubwürdig. Aber sind die Quellen meines Freundes jetzt vielleicht verlässlicher als das, was ich mitkriege? Jedenfalls hört sich manches, was er erzählt hat, sehr plausibel an. Und was hat das mit mir gemacht? Ich habe eine Erkenntnis gewonnen. Es gibt nur ein Medium, dem ich wirklich trauen kann. Jesus will ich nicht als Medium bezeichnen, aber der Bibel, der kann ich trauen, die ist wahr. Da stehen solche Themen, über die wir diskutiert haben, nicht unbedingt immer drin. Aber ich weiß, da weiß ich, das ist wahr. Und alle anderen, ganz ehrlich, ganz alle anderen Medien, alle weitere Berichterstattung, woher sie auch kommt, dessen ist mir bewusst geworden, die sind durch persönliche, durch politische, durch wissenschaftliche oder auch finanzielle Interessen beeinflusst. Und ich kann nicht immer erkennen, was dahinter steckt. Wer wen da beeinflusst, was damit erreicht werden soll, welche Botschaft da eigentlich vermittelt werden soll, kann ich für mich nicht immer erkennen. Damit ihr das so ein bisschen fassen könnt, für uns Christen ist das ein klassisches Beispiel. Was wird uns über die Schöpfung erzählt, beziehungsweise über die Entstehung des Menschen an der Erde? Dass die Evolutionstheorie die einzig wissenschaftliche Erklärung dafür ist, wie die Erde entstanden ist und wie der Mensch entstanden ist. Ja, oder? Habt ihr schon mal wirklich in den Medien was anderes gehört? Das wird auch in der Schule gelehrt als die einzige Wahrheit. Aber wir wissen, dass das nicht stimmt. Es wird vollkommen ausgeklammert, was die Bibel dazu sagt. Und es gibt viele Wissenschaftler, die glauben das, was die Bibel gesagt hat. Die vertreten das auch, die können das auch belegen. So, also wir wissen, Medien können wir nicht immer trauen, egal aus welcher Richtung. Aber warum erzähle ich euch das jetzt eigentlich? Warum erzähle ich euch diese Diskussion und was das mit mir gemacht hat? Weil es letztendlich auch unseren Glauben betrifft. Es betrifft nicht nur meine Meinungen, die ich mir gemeldet habe, sondern es betrifft auch meinen Glauben. Der Glaube ist auch eine Überzeugung, die von sehr vielen Faktoren beeinflusst wird. Genauso wie die Meinungen, über die ich eben gesprochen habe. Glaube ist nicht eine unerschütterliche, felsenfeste Konstante in deinem Leben, die sich niemals verändert. Das wiederhole ich nochmal, damit es uns wirklich bewusst wird. Ich habe das sonst immer so gedacht, Glaube ist für mich so eine feste Konstante, da passiert nie was mit. Das stimmt nicht. Glaube ist nicht eine unerschütterliche, felsenfeste Konstante in deinem Leben, die sich niemals verändert. Zweifel nagt am Glauben. Emotionen wie Angst oder Misstrauen drängen den Glauben in den Hintergrund. Erfahrungen setzen unserem Glauben zu. Und auch falsche Lehre kann unseren Glauben erschüttern. Und ich habe jetzt nur so ein paar Beispiele genannt, damit wir es fassen können. Ja, das macht was mit unserem Glauben. Genau wie eine andere Meinung, die ich nicht gleich so an die Seite tun kann. Das macht was mit mir. Da muss ich drüber nachdenken. Und da denke ich auch drüber nach. Aber die Beschäftigung mit dem Wort Gottes, der Austausch mit unserem Herrn im Gebet, dieser persönliche Kontakt, dieses Hören auf das, was Gott sagt und die praktische Anwendung unseres Glaubens, die erneuern den Glauben immer wieder. Für mich ist die Frage, in welchem Zustand befindet sich mein Glaube eigentlich aktuell? Und wenn ich daraus ein Resultat gezogen habe, beziehungsweise das mal begutachtet habe und feststelle, so mein Glaube ist nicht mehr dieses starke Fundament, dann frage ich mich noch, habe ich mich vielleicht mit diesem Zustand abgefunden? Habe ich den akzeptiert? Ich stelle euch mal frei oder stelle uns drei Fragen. Finde ich Erklärungen, wenn meine Gebete nicht erhört werden? Es gibt die Gründe und die Gründe und die Gründe. Finde ich Erklärungen? Gebe ich mich damit zufrieden, wenn Heilungen nicht mehr passieren? Und rechne ich nicht mehr damit, dass die Versprechen, die Gott gegeben hat, auch eintreffen? Und ich habe festgestellt, ich muss zu diesen Fragen viel zu oft Ja sagen. Mal ganz ehrlich. Ich habe euch schon mal von dem Erlebnis erzählt, schon länger her, wo eine gute Freundin an Krebs gestorben ist, obwohl ich der felsenfesten Überzeugung war und auch meinte, dass es wirklich glaube, dass sie geheilt wird. Und dennoch ist sie gestorben. Und da ist mein Glaube tief erschüttert worden. Ich konnte eine Zeit lang nicht mehr glauben. Ich habe an Gott gezweifelt. Gott hat mich dazu gebracht, das hat eine Zeit gedauert, er hat viel Geduld, er hat mich dazu gebracht, wieder an Heilung zu glauben und auch für Menschen zu beten. Aber mein Glaube hat in dem Moment einen Knacks gekriegt. Ich habe Christen erlebt, die Heilung mit Gewalt erzwingen wollten. Ich erinnere mich noch an einen Mitarbeiter, da wo ich Zivildienst gemacht habe in einer Gemeinde, ein Mitarbeiter lief mit einer Erkältung rum, die Nase, die lief nur so, der war nur am Rotzen. Ich bin geheilt in Jesu Namen, ich bin geheilt in Jesu Namen, ich bin geheilt in Jesu Namen. Und da habe ich irgendwie so, ich denke, das ist kein Glaube, das ist, du versuchst eine Methode hier anzuwenden, aber das ist kein Glaube. Ich habe das auch mal ausprobiert, nicht damit, aber mit was anderem. Und das hat nicht geklappt. Wie lange haben wir für Astrid gebetet? Also nicht jeder kennt Astrid. Astrid war Mitglied bei uns in der Gemeinde. Die hatte MS. Und man sah, wie es immer schlechter wurde. Sie kam immer noch zum Gottesdienst, solange das ging. Und wir haben immer wieder für sie gebetet. Wir haben immer wieder für Heilung gebetet. Und trotzdem ist sie gestorben. Wie viel haben wir für Usanja gebetet? Und sie ist gestorben. Und wie oft war ich frustriert, dass der Herr Zusagen gemacht hat, uns als Gemeinde, und sie sind nicht eingetroffen. Im Gegenteil, hoffentlich wurde es noch schlimmer. Und ich weiß, dass das unseren Glauben jetzt nicht gerade unbedingt stärkt. Das sind alles so Dinge, die mir ergangen sind, wie es mir ergangen ist, die meinen Glauben angekratzt haben, erschüttert haben, die was mit meinem Glauben gemacht haben. Und ich glaube, wir müssen ehrlich sein dabei. Wir dürfen das nicht einfach an die Seite schieben und sagen, ach, das war gestern. Ich glaube, dass wir ehrlich damit sein müssen und auch sagen, so stehe ich. So, das ist im Moment der Stand. Ich habe gemerkt, dass mein Glaube in der Substanz gelitten hat durch diese Dinge. Und ich habe nur ein paar aufgezählt. Es gab mit Sicherheit noch mehr. So, mein Glaube hat gelitten dabei. Und oft genug habe ich mich deswegen mit menschlich Machbarem zufrieden gegeben und mich nicht danach ausgestreckt, das Übernatürliche zu erbitten und zu erwarten. Ich habe nicht mehr mit Gottes Eingreifen gerechnet, ganz oft. Und mir selber ist das gar nicht so bewusst geworden. Das ist ja so ein schleichender Prozess, der ist ja über Jahre, sogar Jahrzehnte gegangen. Und irgendwann bist du auf so einem Stand und da gibst du dich mit dem zufrieden, wie es ist. Aber wir haben ja einen guten Herrn und der liebt uns und der will uns nicht in diesem Zustand haben. Er möchte, dass wir glauben. Und darum hat er mich darauf aufmerksam gemacht und zwar nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, du glaubst nicht richtig. Er hat mich nicht darauf aufmerksam gemacht, wo Mangel ist. Er hat das viel geschickter gemacht. Er hat mir Hunger auf mehr Glauben gemacht. Positiv. Gott ist gut. Richtig klasse. Und dabei habe ich dann festgestellt, so, es ist Zeit, meinen Glauben zu erneuern. Die Substanz ist nicht da, dass ich das glauben kann, was er mir schmackhaft gemacht hat. Also muss ich anfangen, meinen Glauben zu erneuern. Und ich möchte euch mal, auch wenn das nichts mit Glauben zu tun hat, aber mir fiel das aber ein, einen ganz aktuellen Vergleich der nichts mit Glauben zu tun hat, zeige uns mal die Bilder der Reihe nach. Unsere Außentreppe. Ja, und wir haben vor wie lange ist es her, dass wir unser Haus gekauft haben? 9 Jahre, genau. So. Das ist irgendwann in den 70ern gebaut und diese Treppe, also könnt ihr euch vorstellen, 40, 50 Jahre, so ein Symbol für Beton. Ja, stark, kräftig, hat ganz, ganz viel Standgehalt, ich weiß nicht, wie viele Schritte die aushalten musste, war immer ein Symbol für Kraft und Stärke und Festigkeit. Aber als wir es gekauft haben, haben wir schon festgestellt, so ganz stabil ist die nicht mehr, da waren schon Macken dran. Ich zeige mal das zweite Bild. Ja, jetzt kommt es. Ja, es ist schon marode, ja, der Beton ist schon brüchig geworden. Ich war dabei, ja, da war nur ein bisschen auf die Ecke ein bisschen Druck drauf gekommen und schon war es weg. Jetzt kannst du das nächste Bild zeigen. Ich habe das schon mal repariert, da seht ihr die Stelle, aber die ist auch schon wieder weggebrochen. Ja? Ihr seht, da nach links hoch habe ich da schon mal was dran gemacht, aber das hält schon nicht mehr, das bricht schon weg. Was heißt das? Nach 50 Jahren muss auch eine Betontreppe mal erneuert werden. Und jetzt kannst du uns das letzte Bild zeigen. Da liegen die 9 Stufen. Und wir haben sie gestern mit Kalle zusammen haben wir sie draufgesetzt. Jetzt ist sie wieder stark und stabil und jetzt können wir wieder drauftreten. So, ich weiß, Betonstufen auswechseln ist was ganz anderes als Glauben erneuern. Aber was ich euch damit sagen will und deutlich machen will, es ist nötig. Was ist, wenn der Glaube den künftigen Belastungen nicht mehr standhalten kann? Beim Nachbarn ist eine von den Stufen durchgebrochen. Der hat sie dann erst ausgewechselt. Wir waren früher dran. So lange haben wir nicht gewartet. Wir haben es lieber früher gemacht. Und ich glaube, dass beim Glauben sollten wir frühzeitig anfangen, bevor er so substanzlos geworden ist, dass er nicht mehr hält in den Situationen, wo es drauf ankommt. So, das ist der eine Aspekt. Der Glaube gibt uns Halt im Leben. Wir brauchen Glauben. Wir brauchen diese Verbindung zu Gott und den Glauben an Gott, damit wir leben können und damit wir eine Festigkeit im Leben haben, die belastbar ist. Aber ich glaube, es gibt noch viel, viel mehr. Das ist nicht der einzige Grund, warum wir glauben, sondern Glauben ist noch mehr. Durch Glauben wird Gottes Wirken freigesetzt. Durch deinen Glauben und durch meinen Glauben. Nicht durch Gottes Glauben, sondern durch unseren Glauben wird Gottes Wirken freigesetzt. Durch Glauben holen wir Gottes Reich auf diese Erde. Wisst ihr, was das bedeutet? Da, wo Gottes Reich ist, da regiert er. Da wird sein Wille geschehen. Das bedeutet Gottes Reich. Und da, wo du glaubst, für Situationen, für Atmosphäre, für Krankheit, für all das, wenn du glaubst, Gott regiert hier und Gottes Wille geschieht hier, dann erlauben wir Gott zu wirken. Dann geschieht Gottes Wille hier auf dieser Erde. Dann kommt der Himmel auf die Erde. Überall da, wo wir glauben, und zwar wirklich glauben, nicht für Wahrheiten, sondern Glauben ist, völlig überzeugt sein. Und das kann nur Gott in uns wirken. Ich glaube, dass durch unseren Glauben Wunder und Zeichen passieren werden. Nicht, dass wir die machen können, aber wir können dafür sorgen, dass Gott sie macht, durch Glauben. Ich glaube, dass Heilungen geschehen werden, dass Dämonen fliehen und dass Menschen Hunger bekommen nach Gott und sich Jesus anschließen. Durch Glauben. Durch Glauben. Und ich betone es nochmal, wir können das nicht machen. Wir können uns auf den Kopf stellen, wir können noch so tolle Veranstaltungen anbieten, wir können die beste Musik machen. Dadurch geschehen keine Wunder. Die Wunder geschehen durch Glauben und durch Gott. Wir können es nicht machen, aber wir können Gott darum bitten. Das ist der Punkt. Wie kann ich nun meinen Glauben erneuern? Darum ging es ja. Und das allererste, indem ich mich intensiv mit dem Wort Gottes beschäftige. Das ist das A und O. Damit fange ich an, meinen Glauben zu erneuern. Römer 10, Vers 17. Der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft und die Verkündigung aus dem Wort von Christus. So, wie können wir verkündigen? Wir können natürlich jeden Tag, wer weiß wie viele Predigten hören, aber Predigten ist ja immer nur ein kleiner Teil des Wort Gottes. Also das hilft vielleicht ein bisschen, aber ich empfehle dir, lies die Bibel laut. Damit hörst du sie auch. Ja, du kannst selber dir predigen aus dem Wort Gottes. Und das bewirkt Glauben in uns. Weil in der Bibel steckt Jesus drin. Ja, und Jesus ist die Grundlage des Glaubens. So, deswegen, wenn wir das Wort Gottes lesen, laut lesen, es reicht auch leise, aber laut ist noch besser, dann hören wir auch, dann wird das Glauben in uns bewirken. Ich lese zurzeit in meiner täglichen Bibellese, ich habe so einen Bibelleseplan, und da lese ich die Bibel in chronologischer Reihenfolge. Wir wissen, die Bibel ist nicht chronologisch chronologisch aufgeteilt, sondern sie ist durchaus eher nach Büchern aufgeteilt und da überschneidet sich manches. Ja? Und es gibt aber Leute, die haben dann genau das so zusammengestellt, die Bibellese so zusammengestellt, dass das chronologisch passt. Aber wenn du die Bibel in einem Jahr durchliest, chronologisch, dann fängst du natürlich mit dem Alten Testament an. Das ist nun mal älter, ist das Neue, ganz einfach. Also liest du die erste Zeit überwiegend im Alten Testament. Und ich weiß, dass manch einer sagt, so wie kann ich aus dem Alten Testament meinen Glauben aufbauen? Oh ja, genau, oh ja, das funktioniert sehr wohl. Mir ist dabei gerade in letzter Zeit so bewusst geworden, wie vertrauenswürdig Gott eigentlich ist. Er hält seine Versprechen über Jahrhunderte. Er steht zu denen, die ihm vertrauen. Und ich sage jetzt mal nur ein Beispiel. Elia, einziger Prophet noch in Israel, geht auf einen Berg und stellt sich 450 seiner Feinde gegenüber. Stell dir mal vor, 450. Das ist schon Riesenmenge. 450 Baalspriester, erklärte Feinde Gottes, weil sie, Baal ist ein falscher Gott, ein Götze, und die haben dem vertraut. Und Elia stellt sich hin, den gegenüber, und fordert sie heraus. Und zwar nicht alleine nur die 450, sondern da war auch noch eine Menge Volk dabei, die zugeguckt haben. Und Elia traut sich, diese 450 Leute rauszufordern und sagen so, wir testen jetzt mal, welcher Gott lebendig ist. Wir machen hier ein Opfer, und der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der wahre Gott. Willst du dich das trauen? Mit 450 Feinden gegenüber? Wenn das nicht funktioniert, dann wird er gelyncht. Wir lesen das so in der Bibel, und wir wissen ja, wie es ausgegangen ist, ne? Und das, wir lesen das so manchmal so locker leicht, aber stell dir das mal vor, du bist Elia. Welchen Mut, welchen Glauben hat der in dem Moment gehabt? Der war erfüllt von Gottes Glauben. Deswegen hat er sich getraut, das überhaupt zu machen. 500 oder 450 Leuten gegenüber, der hätte keine Chance gehabt. Aber er steht da, und Gott antwortet mit Feuer. Er steht zu denen, die ihm vertrauen. Wow. Ich weiß nicht, ob mir das jemals geschieht. Muss auch nicht sein. Das ist nur ein Beispiel. Aber lies mal tatsächlich. Volk Israel, ihr wisst, dass das irgendwann dann geteilt war und dass in beiden, in dem Israel-Teil und dem Juda-Teil immer unterschiedliche Könige waren. Und in Israel gab es nur Könige, die Gott nicht vertraut haben, die Götzendienst betrieben haben, wenn in Juda ab und zu mal tatsächlich Könige waren, die Gott gehorcht haben und ihm vertraut haben. Und dann lest mal, wie es dann in Israel ging. Immer dann, wenn sie ihm vertraut haben, wenn sie ihm gehorcht haben, dann hat er sie gesegnet, dann ging es dem Land gut. Können wir durchweg durch das ganze Alte Testament lesen, dass da so viel Gericht drin ist, dass da so viel Tod drin ist und auch Gott so viel straft, liegt daran, dass sie Gott nicht gehorcht haben. Das ist der Grund. Gott ist ein liebender Gott, und er möchte uns segnen, aber wenn wir nicht hören, wenn wir weglaufen vor ihm, wenn wir schlimmste Dinge tun, mit Babys töten und sonst irgendwas, Menschenopfer bringen, ja, dann straft Gott auch. Das ist der Grund, warum das so ist. Also für mich ist das kein Widerspruch, sondern Gott ist treu. Und er hat es vorher gesagt. Wenn ihr das mal lest, was der Mose gesagt hat, bevor sie in dieses Land eingezogen sind, wenn ihr mir nicht gehorcht, dann geschieht das und das und das und das. Und genauso hat es passiert. Aber wenn ihr mir gehorcht, dann werde ich euch segnen über alle Maßen. Und genauso hat er es immer wieder gemacht. Für mich ist das ein vertrauenswürdiger Gott. Er hält sich an das, was er gesagt hat. Mir ist aufgefallen, immer dann, wenn das Volk Gottes Gott vertraut, dann segnet er sie über alle Mal. Guckt euch mal Salomo an in der Zeit, wie gut es Israel ging. Auch zu Davids Zeiten schon, aber Salomo wurde es dann noch mehr. Und das wurde auch später. Ja? Gott segnet dann, wenn wir ihm vertrauen. Und das gilt nicht nur für das Alte Testament, das gilt auch heute noch. Wenn wir Gott vertrauen, wenn wir gottesfürchtig sind, wenn wir ihm gehorchen, dann segnet er. Und ich möchte, dass das geschieht. Dann kann Gott nämlich regieren, auch in unseren Herzen und in unserem Leben. Wenn wir das zulassen, dann wird Segen dabei rauskommen. So, Gott will das auch heute tun. Und als ich das so erkannt habe, und das ist nicht das erste Mal, dass ich das Alte Testament lese, das war nicht so eine plötzliche, sondern das war das immer wieder lesen, und dann kann der Heilige Geist mir diese Augen dafür auftun. So, und das hat meinem Glauben wirklich gut getan, mein Glaube ist gewachsen. Ich habe mich auf Gott konzentriert, aber auf sein Wort konzentriert, und dadurch ist der Glaube gewachsen und erneuert worden. Und dann sehe ich eine Ina, die immer noch nicht gesund ist. Ich nehme mal nur ein Beispiel. Ich sehe auch viele andere noch. Ja, es gibt noch mehr, ich weiß. Und dann, sofort melden sich die alten Zweifel und die Enttäuschungen und all das, was ich euch vorhin auch erzählt habe, sofort kommt das wieder hoch, sofort kommt das in die Gedanken rein. Sofort will das meinen Glauben wieder angreifen. Und ich muss mich entscheiden, dass da, an dem Punkt muss ich mich entscheiden, wem will ich jetzt glauben? Ich sage ja nicht, das eine ist nicht wahr. Ich weiß, dass immer noch Krankheit da ist. Ich ignoriere das nicht und ich blende das nicht aus. Aber auf der anderen Seite, und das ist diese Spannung dabei, hat Gott gesagt, er heilt. Jesus ist am Kreuz gestorben dafür. Er hat alle Krankheiten auf sich genommen. Und das ist diese Spannung, in der ich... Und ich muss entscheiden, was will ich jetzt glauben? Ich kann nicht erklären, warum diese Spannung immer da ist. Ich habe nicht auf alles Antwort. Aber ich muss mich entscheiden, was will ich jetzt glauben? Wem will ich folgen? Und das ist nicht einfach. Matthäus 21, 21 bis 22. Jesus gibt uns eine Antwort darauf. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht nur tun, was mit dem Feigenbaum geschah, sondern auch wenn ihr zu diesem Berg sprecht, hebe dich und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was ihr glaubt, erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Jesus, das war davor, Jesus spricht zu einem Feigenbaum, dass an diesem Feigenbaum von nun an keine Frucht mehr wachsen soll, weil er Hunger hatte und von diesem Feigenbaum eigentlich eine Feige erwartet hatte oder was zu essen erwartet hatte. Und er hat es nicht gefunden und deswegen spricht er zu diesem Feigenbaum, dass dort keine Frucht mehr wachsen soll. Und die Jünger, als sie am nächsten Tag diesen Feigenbaum gesehen haben, dass er vollkommen verdorrt ist, die waren total überrascht. Jesus, das ist ja wirklich passiert. Würde uns wahrscheinlich genauso gehen, oder? Also mir jedenfalls, mit meinem Zustand des Glaubens würde mir das genauso gehen. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass das passiert. Und die Jünger genauso. Und deswegen sagt Jesus das hier. Hier geht es um Glauben. Es geht nicht um den Feigenbaum. Es geht um Glauben. Wenn ihr Glauben habt, den kindlichen Glauben, Papa, ich brauche deine Hilfe. Bitte mach mal. Ich weiß, du kannst das. So klein sind wir nicht mehr, ne? Papa, ich kann mich noch dran erinnern, so als meine Kinder klein waren, ich selber, das ist so lange her, aber als meine Kinder klein waren, Papa, mach mal heile, du kannst das. Und ich stehe davor und sage, wie soll ich das denn nun wieder hinkriegen? Aber sie hatten vollkommenes Vertrauen, Papa, du machst das schon. Können wir das gleiche Vertrauen zu Gott haben? Papa, du machst schon. Und Papa ist so viel größer. Er ist ja nicht Mensch, er ist Gott. Papa, mach mal. Und für Jesus war Gott Papa, ist Gott Papa. Ist er unser Papa, der gleiche, mit der gleichen Macht? Papa, mach mal. Ich habe mal nochmal über diesen Punkt nachgedacht. Wir hören ja so häufig von wegen, ja, wir müssen in der richtigen Art und Weise beten, wir müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Ja, das stimmt auch. Und dann habe ich überlegt, was hat das eigentlich für einen Sinn, dass dieser Feigenbaum verdorrt? Gibt es dafür irgendeine gute Begründung? Also das ist der einzige Grund, den ich gefunden habe. Es gibt doch eigentlich, wenn wir sagen, so, wenn wir Jesus bitten, dann muss das in seinem Willen geschehen, dann muss irgendwie was Gutes rauskommen. Es muss irgendjemand, so, was kommt dabei Gutes raus, wenn ein Feigenbaum verdorrt? Dann kann auch der Nächste nicht mehr kommen und da Früchte sammeln. Nein, es ging tatsächlich darum, den Jüngern eine Lektion zu erteilen, genau. Also eigentlich eigentlich ein nichtiger, also kein, wer weiß was für ein Grund, da hätte er auch irgendwas anderes machen können. Natürlich hat Gott einen Grund gehabt, Jesus macht das nicht einfach so, das ist mir schon klar. Aber wenn Gott auf so eine Bitte hört, ja, nicht mit wer weiß was für einem Anspruch, was Gutes dabei rauskommen soll. Natürlich sollen wir im Willen Gottes beten und nicht einfach nur nach unseren Wünschen beten, ja. Der Herr, schenk mir mal 1000 Euro oder sonst irgendwas. Darum geht es nicht, sondern wirklich in diesem Miteinander. So, ich hätte meinen Papa früher auch nie gefragt um Dinge, wo ich weiß, er hätte mir die nie gegeben. Das weiß ich vorher. Und ich bin schon ein paar Tage Christ. Ich kenne Gott schon eigentlich ein bisschen. Also weiß ich auch, warum ich beten darf oder nicht. Ja? Es war schlicht die Bitte eines Sohnes an den Papa. Und der Papa hat gehört und gehandelt. Habe ich dieses Vertrauen noch? Ist Gott für mich glaubwürdig? Und da hilft mir, wenn ich diese Frage stelle, wenn ich vor dir in dieser Spannung stehe, ich sehe das eine, das noch nicht ist, und ich sehe aber das, was Gott sagt dazu, dass es anders werden soll, da, wenn ich vor dieser Spannung stehe, da hilft mir dann tatsächlich das Wort Gottes. Und zwar nicht mit platten Antworten. Ich könnte auch, so was ich eben vorgelesen habe, von wegen, alles, was ihr glaubt, erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Wenn ich uns das um die Ohren haue, auch mir, das löst die Spannung doch nicht. Oder? Dann kann ich nur sagen, ja, ich glaube nicht, Herr, aber wie soll ich das denn machen? Ich kann mir Vorwürfe machen, aber das hilft mir nicht. Aber es hilft mir, in der Bibel zu lesen, dass ich nicht der Einzige bin, der mit Glauben Schwierigkeiten hatte. Die Bibel gibt keine platten Antworten. Die beschreibt, wie es wirklich ist und wie auch manche Menschen mit Glauben kämpfen. Ich habe eben Elia genannt, diesen Glaubenshelden, ja, mit gegen 450 Feinde. Und als der Sieg vollbracht war, als Gott mit Feuer geantwortet hat, die 450 Baalspriester beseitigt waren, also der großartige Sieg und alles Volk gesagt, Gott, der lebendige Gott, das ist der Herr. Was passiert mit Elia? Der hat die Hosen voll. Nicht deswegen, nein, weil die Frau des Königs, die diese Baalspriester beschäftigt hat, die droht ihm. Und in dem Moment zittert Elia, hat Angst, läuft weg. Wo ist der Glaube? Weg. Gerade hat Gott sich zu ihm gestellt und dann läuft er weg. Auch das beschreibt die Bibel. Ich bin nicht der Einzige, wo der Glaube erschüttert ist und wo der klein geworden ist. Was macht Gott? Elia, wie kannst du nur? Ich habe dich gerade so aufgebaut. Wie kannst du nur? Nee, nein. Er streichelt ihn, er kümmert sich, er baut ihn auf. Er baut ihn wieder auf, er macht ihm keine Vorwürfe. Und so geht Gott mit uns um. Er will unseren Glauben aufbauen und er hat Verständnis für unseren Zweifel und unsere Enttäuschung und das, was wir sehen. Er hat Verständnis dafür. Und trotzdem sagt er, halt dran fest an dem, was ich dir sage. Es ist normal, wenn unser Glaube herausgefordert ist. Aber wenn wir unseren Glauben erneuern und festigen wollen, dann müssen wir unseren Zweifel unter die Füße kriegen. Dann müssen wir uns entscheiden, in welche Richtung wir glauben wollen. Wie gesagt, nicht ignorieren und sagen, nein, das ist ja alles nicht so, das wäre kein Glaube, das wäre auch nicht ehrlich. Wir dürfen aufrichtig am Umgang sein. Ja, wir leben in dieser Spannung. Aber ich entscheide mich dafür, Gott glauben zu wollen. Erstmal so. Hilf meinem Unglauben. Kennt ihr diesen? Auch das, ja? Jesus, ein Vater sagt das zu Jesus. Hilf meinem Unglauben. Ich versuche es ja. Ich versuche ja, mich dran festzuhalten. Hilf meinem Unglauben. Und ich glaube, das dürfen wir sagen. Die Zweifel ignorieren hilft nicht. Sie werden wieder auftauchen. Und wenn es nach einer gewissen Zeit ist. Das heißt, ich muss ehrlich und aufrichtig damit umgehen. Und ja, ich finde in der Bibel nicht auf jede Frage, die ich habe, eine Antwort. Warum stirbt der eine und der andere lebt noch? Ich finde nicht auf jede Frage eine Antwort. Und Gott gibt sie mir auch nicht. Also nicht nur, dass ich in der Bibel suche, sondern ich frage auch Gott, warum? Ich kriege nicht auf alles jetzt eine Antwort. Ich weiß, irgendwann kriegen wir eine Antwort, aber jetzt im Moment nicht. Diese Spannung bleibt und Gott mutet sie uns oft genug zu. Aber müssen alle meine Fragen beantwortet werden, damit ich glauben kann? Glauben ist nicht Wissen. Glauben ist eine Überzeugung, ein Vertrauen. Ist Gott vertrauenswürdig? Kann ich dem vertrauen, was er mir sagt? Darum geht es. Es ist eine Beziehungsgeschichte. Kenne ich Gott so gut? Würde Gott mich jemals anlügen? Und sein Wort ist auch ein Wort an mich. Würde er damals jemals da rein Lügen reinschreiben, die mich ins Unglück stürzen, die mich irgendwann lässt er mich fallen? So, er baut mich auf und ja, im Glauben voran und dann lässt er mich fallen? Macht er nicht. Ich habe mal nachgerechnet, ungefähr 48 Jahre lang gehe ich jetzt schon mit Jesus. Das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Bisher, ich habe es euch erzählt, ich habe manches hoch und tief mit Gott durch, aber er hat mich noch nie fallen gelassen und mich noch nie im Stich gelassen. Er steht dazu. Er steht zu seinem Wort. Ich kann ihm vertrauen. Das ist die Sache. Und darum geht es. Und oft genug, ich muss mich entscheiden. Ja, ich muss entscheiden, gerade bei dieser Spannung, ich muss entscheiden, ja, ich will glauben. Und manchmal ist das ein Dennoch-Glauben. Wisst ihr, was ein Dennoch-Glauben ist? Ich habe keine Erklärung, warum die Versprechen Gottes noch nicht erfüllt sind. Ich habe keine Erklärung. Und ich glaube dennoch, dass Gott sein Wort hält. Ein Dennoch. Ich sehe es noch nicht und ich glaube dennoch, weil ich Gott für zuverlässig halte. Ich weiß, dass viele trotz Gebet gestorben sind oder immer noch krank sind. Und ich glaube dennoch daran, dass Jesus alle Krankheit am Kreuz auf sich genommen hat. Ich glaube dennoch. Das ist diese Entscheidung. Ich glaube dennoch. Ich ignoriere nicht, sondern ich sage, ich entscheide mich, das glauben zu wollen. Und damit dieser Glaube, ich habe davon gesprochen, damit das nicht theoretisch bleibt, im Moment ist das noch Theorie, du beschäftigst dich im Kopf damit, natürlich macht das auch was mit dem Herzen, aber wenn das Theorie bleibt, wenn das nur in meinem Kopf zu Erkenntnissen führt, dann wird das keinen Bestand haben. Es muss in die Praxis. Ich muss den Glauben auch anwenden. Und das ist der nächste Schritt. Ich bitte darum, dass wir beten füreinander. Die, die Glauben haben, dürfen beten. Und die, die eine Bitte haben an Gott, die dürfen kommen und mit sich beten lassen. Jetzt gleich, hier vorne. Wer hat von euch den Glauben zu beten? Dann bitte ich euch nach vorne. Stellt euch hier hin. Und dann dürfen all die kommen, die ein Anliegen haben. Und ich bitte uns darum, die Beter, kurz zu beten. Wir machen keine Seelsorge jetzt hier, das müssen wir später machen, dann nehmen wir uns Zeit für. Jetzt ist es nur dran, kurz zu beten. Lange Gebete sind kein Ausdruck von Glauben. Ja? Kurz, knackig, der Herr weiß, was wir brauchen und er gibt es uns gerne. Ja? So, jetzt lade ich all die ein, die ein Anliegen haben, kommt nach vorne und lasst für euch beten.